Gnade und Friede sei euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Predigtext steht im 1. Buch Mose, Kapitel 17. 1. Buch Mose, Kapitel 17. Ein etwas längerer Abschnitt, wir lesen das ganze Kapitel. 1. Mose 17. Als nun Abram 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott der Allmächtige. Wandle vor mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir, und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abram auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen. Auch Könige sollen von dir herkommen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Und Gott sprach weiter zu Abraham: So bewahre du nun meinen Bund, du und deinen Samen nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt, zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Jedes Männliche von euren Nachkommen soll bei euch beschnitten werden, wenn es 8 Tage alt ist, sei es im Haus geboren oder um Geld erkauft von irgendwelchen Fremden, die nicht von deinem Samen sind. Was in deinem Haus geboren oder um Geld erkauft wird, soll unbedingt beschnitten werden. So soll mein Bund an eurem Fleisch sein, ein ewiger Bund. Und ein unbeschnittener Mann, einer, der sich nicht beschneiden lässt am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Und Gott sprach weiter zu Abraham: Du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden? Und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären? Und Abraham sprach zu Gott: Ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Da sprach Gott: Nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Wegen Ismael aber habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Er wird 12 Fürsten zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten, den dir Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären soll. Und als er mit ihm ausgeredet hatte, erhob sich Gott hinweg von Abraham. Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle in seinem Haus geborenen Knechte und alle, die um sein Geld erkauft waren, alles, was männlich war unter seinen Hausgenossen, und er beschnitt das Fleisch ihrer Vorhaut am selben Tag, wie Gott es ihm gesagt hatte. Und Abraham war 99 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Ismael aber, sein Sohn, war 13 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Am selben Tag ließen sich Abraham und sein Sohn Ismael beschneiden. Und alles, was männlich war in seinem Haus, daheim geboren und von Fremdlingen um Geld erkauft, wurde mit ihm beschnitten. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, nach dem kurzen Intermezzo am Karfreitag wollen wir nun heute fortsetzen in unserer Reihe über Gottes Bund mit Abraham. Wir hatten ja vor einigen Wochen das vorangehende Kapitel behandelt, in dem es um die Zeugung und Geburt Ismaels ging. Und das war aus Abrahams Sicht ein wichtiges Ereignis. Denn, so meinte er, endlich war ihm der Sohn geboren worden, der verheißen worden war. Wenn wir nochmal kurz zurückschauen in das Kapitel 16, dann finden wir ganz am Ende den Hinweis, und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Und unser heutiges Kapitel beginnt ebenfalls mit einem Hinweis auf Abrahams Alter. Als nun Abraham 99 Jahre alt war. Seit der Geburt Ismaels waren also bereits 13 Jahre vergangen. Und das Interessante daran ist, dass die Heilige Schrift über diese 13 Jahre schweigt. Das kann nichts anderes bedeuten, als dass während dieser 13 Jahre nichts geschehen war, das irgendwie für Abraham oder für die Entfaltung des Bundes mit Abraham von Bedeutung wäre. Und das ist bemerkenswert. Denn überlegen wir mal. Abraham war in dem Glauben, Ismael sei der verheißene Nachkomme. Und nun wäre es doch zu erwarten, dass Gott irgendetwas zu Ismael und zu dessen vermeintlicher Zukunft als Träger der Bundesverheißungen zu sagen hätte. Dass er Abraham Anweisungen gibt, wie es denn nun, nachdem der lang erwartete Sohn endlich da ist, wie es denn nun weitergehen soll. Aber nichts geschieht. Gott schweigt. Und das muss Abraham zunehmend irritiert haben. Je länger dieses Schweigen andauerte, desto größer wurde ganz gewiss auch Abrahams Unruhe. Warum redet Gott nicht? Warum sagt er nichts über Ismael? Stimmt vielleicht irgendetwas nicht mit Ismael? Findet Ismael etwa keine Gnade bei Gott? Ist er etwa doch nicht der verheißene Sohn? Und es ist schon eine gewisse bittere Ironie dabei. Denn je länger Abraham grübelte, je größer seine Zweifel an der Rechtmäßigkeit seiner Aktion mit Hagar wurden, desto mehr schwand auch seine Kraft. Bis er schließlich, wie wir lesen, schon 99 Jahre alt war. Und nun war wirklich, wirklich jede Hoffnung auf einen natürlich gezeugten Nachkommen verschwunden. Und in dieser Situation offenbart sich endlich der Herr. Und er stellt sich Abraham mit ganz bestimmten Worten vor. Er sagt nämlich, ich bin Gott, der Allmächtige. Sicher haben viele schon mal den hebräischen Ausdruck dafür gehört, El Shaddai. So tritt der Herr hier vor Abraham, als Gott, der Allmächtige. Und Abraham fällt zu Boden. Dass Abraham zu Boden geht und auf sein Angesicht fällt, hat sicher nicht nur damit zu tun, dass Gott mit ihm spricht. Das wäre Grund genug. Aber das ist nicht der einzige Grund. Denn indem der Herr sich jetzt ausdrücklich als der Allmächtige vorstellt, gibt er Abraham zu verstehen, du bist ohnmächtig. Du bist unfähig. Du kannst meine Verheißungen nicht aus eigener Kraft in Erfüllung gehen lassen. Das musste Abraham erkennen. Erst wenn offensichtlich ist, wie klein und unwürdig Abraham ist, wird die Größe Gottes umso deutlicher. Und ähnlich wie bereits im Kapitel 15, wo wir von einer Vision lasen, die Abraham abseits schlafend im Traum erlebte, so redet Gott auch jetzt zu einem am Boden liegenden, gedemütigten Abraham. Und zwar von seinem Bund. Er offenbart Abraham in unserem Text so deutlich wie nie zuvor drei Elemente dieses Bundes, die dann auch die Gliederungspunkte unserer Predigt darstellen sollen. Erster Punkt, das Wesen des Bundes. Worin besteht eigentlich der Bund? Zweitens, das Zeichen des Bundes. Und drittens, die Teilhaber des Bundes. Wer hat Teil an den Segnungen des Bundes? Erstens das Wesen, zweitens das Zeichen, drittens die Teilhaber. In diesem Kapitel kommt insgesamt 12-mal das Wort Bund vor, wenn ich richtig gezählt habe. Und es werden viele Aspekte genannt. Und dabei geht das eigentliche Wesen des Bundes, der Kern, um den es im Grunde geht, fast in einen Nebensatz unter. Aber schauen wir mal in den Vers 7. Im Vers 7 heißt es, und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund. So beginnt der Satz. Und an dieser Stelle können wir jetzt ein nämlich oder das heißt einfügen. Ich will meinen Bund aufrichten, das heißt, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Das ist der Bund. Das ist das Wesen des Bundes. Gott ist für ewig Abrahams Gott und der Gott seines Samens nach ihm. Was heißt das nun genau? Ich möchte dazu 5 Punkte nennen. Erstens ist dieser Bund ein Gnadenbund. Gott hat sich einseitig dazu verpflichtet und erklärt, er will ihr Gott sein. Der Bund ist aufgerichtet und wird erhalten durch den Willen Gottes. Das hatten wir auch schon im Kapitel 15 gesehen, diese Vision von der Feuerfackel, die durch die Tierhälften hindurchgeht. Gott allein nimmt die Verpflichtung des Bundes auf sich. Und er nimmt Abraham und seinen Samen in seinen Bund hinein. Und er hält ihn seinen Bund aus Gnade, ohne irgendwelche menschlichen Verdienste. Das war Punkt 1. Zweitens bedeutet dieser Bund, dass Gott der Gott Abrahams sein will, dass der Herr sich zu Abraham und seinem Samen herabbeugt und ihnen Anteil an sich selbst gibt. Gott will mit Abraham eine so vollkommene Gemeinschaft haben, dass Abraham Anteil an allem bekommt, was Gott ist. An seiner Herrschaft, an seiner Heiligkeit, an seiner Gerechtigkeit, an seiner Freundlichkeit, an seiner Ewigkeit. An all dem bekommen Abraham und sein Same Anteil, wenn Gott ihr Gott ist. Drittens bedeutet das, dass Abraham nichts außer Gott nötig hat. Alles, was jemals nötig und erstrebenswert ist, findet er in dem Bund mit Gott. Alle irdischen Dinge, alle Reichtümer, alle Freuden, alle Macht, alles Ansehen und auch alle Kräfte und Mächte außerhalb Gottes verlieren ihren Wert. All das kann Abraham loslassen. Auf all das kann er verzichten, wenn er nur erkennt und weiß, dass der Herr sein Gott ist. Darum heißt es auch gleich im Vers 1, wandle vor mir und sei untadelig. Abraham soll sich in seinem ganzen Leben als jemand zeigen, der im Bund mit Gott steht, für den Gott alles ist, der seinem Gott gefallen will, der seinem Gott alle Ehre gibt, weil er sich auf ihn allein verlässt und von ihm alles erwartet. Vierter Punkt. Wenn Gott der Gott Abrahams und seines Samens ist, bedeutet das, dass er dies für alle anderen nicht ist. Gottes Bund ist exklusiv. Alle, die nicht in diesen Bund eingeschlossen sind, haben keinen Anteil an den herrlichen Reichtümern Gottes, sondern nur Abraham und sein Same sollen dieses Vorrecht haben. Wir werden noch genauer darauf im letzten Teil der Predigt einnehmen, wenn es um die Teilhaber des Bundes geht. Aber der fünfte Punkt: dieser Bund ist ein ewiger Bund. Er hat kein Ende. Er dauert fort von Geschlecht zu Geschlecht und bis in alle Ewigkeit als ein ewiger Bund. Der Herr wird nicht irgendwann sagen, der Bund ist zu Ende, ab jetzt bin ich nicht mehr euer Gott. Das wird es nicht geben. Es wird keinen Zeitpunkt geben, an dem der Bund etwa ausgedient oder seinen Zweck erfüllt haben wird. Sondern dieser Bund ist selbst der Zweck. Er ist selbst das Ziel. Die Gemeinschaft Gottes mit Abraham und seinem Samen wird nicht aufhören zu bestehen. Das also ist das Wesen des Bundes Gottes. Und kündigt der Herr dies alles an. Aber stellt sich die Frage, wie verwirklicht sich das alles? Wie realisiert der Herr denn seinen Bund? Denn bedenken wir nur, welche gewaltige Kluft zwischen Gott und die Menschen liegt, der Anteil an diesem Bund bekommen soll. Ich glaube, wovon ich rede, ne? Ich rede von dem Abgrund der Sünde. Die Sünde trennt uns von Gott. Damit wir also zu Gott gelangen können, damit der Bund Wirklichkeit wird, muss zunächst dieser unvorstellbar tiefe Abgrund unserer Sünde überwunden werden. Und wie geschieht das? Nun, in Jesus Christus. Indem Gott seinen Sohn gibt, der selbst ohne Sünde ist, der aber alle unsere Sünden auf sich nimmt und dafür vollkommen bis auf den letzten Pfennig bezahlt. Dadurch wird dieser tiefe Graben der Sünde sozusagen zugeschüttet. Und so wird in Christus der Weg zu Gott frei. Ja, so wird Christus selbst zum Weg. In Christus also verwirklicht Gott seinen Gnadenbund. Und damit steht Christus auch im Zentrum dieses Bundes. Nicht? Er ist das Haupt. Durch ihn wird dieser Bund erst möglich. Ohne Christus gäbe es keinen Bund. Ohne Christus wären auch all die Ankündigungen und Verheißungen Gottes an Abraham leere Worte, ohne Wert. Und damit Abraham dies erkennt, setzt der Herr nun ein Zeichen ein. Ein Zeichen, um ihm dies immer wieder vor Augen zu führen. Damit sind wir beim zweiten Hauptteil, dem Zeichen des Bundes. Wir lesen, alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Das ist ein sehr merkwürdiges Zeichen. Überlegen wir mal, was das bedeuten könnte. Indem ein Stück vom Körper weggeschnitten wird, kommt, wie ich meine, erstens zum Ausdruck, dass die menschliche Natur unrein ist und in diesem Zustand für die Gemeinschaft mit Gott nicht taugt. Mehr noch, der Mensch kann von sich aus seinen Zustand nicht ändern und von sich aus zu Gott gelangen. Er muss beschnitten werden, passiv. Abraham beschnitt sich nicht selbst, sondern er wurde beschnitten. Und in gleicher Weise ist es auch bei allen anderen. Und dass künftig die Beschneidung am 8. Lebenstag erfolgen sollte, also zu einem Zeitpunkt, an dem man nun wirklich nicht von selbstständigem Handeln sprechen kann, das macht deutlich, dass diese Reinigung des Menschen und seine Hineinversetzung in einen Stand, in dem er vor Gott bestehen kann, nicht von innen her geschieht oder durch eigenes Zutun, sondern dass dies dem Menschen von außerhalb geschenkt wird. Und zweitens ist es nun sicher kein Zufall, dass die Beschneidung ausgerechnet an dem Organ erfolgt, das für die Fortpflanzung verantwortlich ist. Welche Aussage steckt dahinter? Die Aussage ist, so sündig, wie ihr selbst seid, solche Kinder bringt ihr auch hervor. Das ist vor allem für Abraham wichtig zu wissen. Er hatte ja versucht, aus eigener Kraft die Nachkommen zu zeugen, in welchem er dann einen Schatten des kommenden Erlösers zu erblicken meinte. Ja, der Nachkomme war da, aber er war mindestens genauso sündig und unrein wie Abraham. Der Reine aber, der Sündlose, der allein in der Lage ist, für andere zu bezahlen, der kommt nicht durch menschlichen Willen oder menschliche Kraft, sondern durch die Kraft Gottes, also durch ein Wunder. Wir merken, wie wichtig in diesem Zusammenhang auch das Bekenntnis ist, dass wir an die Zeugung Christi durch den Heiligen Geist glauben und an seine Geburt von der Jungfrau Maria. Die Beschneidung weist also auf den kommenden Christus. Sie weist nicht auf die Würdigkeit Abrahams oder auf die Würdigkeit seines Hauses oder seiner Nachkommen. Sie weist nicht auf seinen Glauben oder auf irgendetwas, das in ihnen ist oder aus ihnen kommt, sondern auf Christus. Christus ist, wie vorhin gezeigt, das Haupt des Bundes oder auch der Eckstein, der Grundpfeiler, auf dem sich der Bund überhaupt erst erhebt. Und darum ist auch dieses auf Christus hinweisende Zeichen der Beschneidung so ungeheuer wichtig, dass es selbst als der Bund bezeichnet wird. Nicht wahr? Vers 10. Und so wichtig ist es, dass Gott sogar androht, dass ein Unbeschnittener, einer, der sich nicht beschneiden lässt, aus dem Volk ausgerottet werden soll, weil er meinen Bund gebrochen hat. Wer das Zeichen verachtet, der verachtet den Bund selbst. Der verachtet Christus als das Haupt des Bundes und der verachtet Gott, der diesen Christus als Heiland senden wird. Für einen solchen ist kein Platz im Volk Gottes. Jetzt verstehen wir vielleicht auch, warum die Beschneidung an allen durchgeführt werden sollte. Man könnte es doch auch für viel sinnvoller halten, nur die Gläubigen zu beschneiden. Also diejenigen, die die Bedeutung des Zeichens verstanden haben, die auch die Heilstatsachen hinter dem Zeichen anerkannt und angenommen haben. Aber es geht ja gerade nicht um den Menschen oder um irgendeine Würdigkeit oder ein Bekenntnis des Menschen. Die Beschneidung ist ein Siegel auf dem Wort Gottes. Sie bekräftigt die Verheißungen Gottes. Sie verkündigt nicht den Stand der Dinge im Menschen, sondern Gottes Heilswerk in Christus. Die Beschneidung ist Verkündigung. Und es wird doch niemand behaupten wollen, dass man nur den Gläubigen verkündigen sollte. Im Gegenteil, das ganze Volk muss die Verheißungen hören und das mit dem Wort einhergehende Zeichen sehen. Verbunden mit dem Befehl zum Glauben. Das heißt, zum Erkennen und Zueignen der verkündeten und im Zeichen veranschaulichten Heilstatsachen. Darum wird nicht nur Abraham beschnitten, der, wie wir ja seit Kapitel 15 wissen, bereits durch den Glauben gerechtfertigt war, sondern sein ganzes Haus, sein Sohn, seine Knechte und die Söhne der Knechte, alle sollen dieses Zeichen des Bundes empfangen. Aber nun stellen wir mal die Frage, warum wir denn heute nicht mehr die Beschneidung durchführen. Es heißt doch ausdrücklich in Vers 13, so soll mein Bund an eurem Fleisch sein, ein ewiger Bund. Der Bund ist ewig, warum dann nicht auch dieses Zeichen des Bundes am Fleisch? Indirekt haben wir die Frage schon beantwortet. Aber ich will es nochmal anders formulieren. Die Beschneidung war sehr, sehr bedeutsam. Aber diese Bedeutung hatte sie ja nicht in sich selbst, sondern sie gewann die Bedeutung aus der Wirklichkeit, die sie abbildete. Und die Wirklichkeit hinter der Beschneidung war das Warten auf Christus, der die Sünden des Volkes wegnehmen würde. Übrigens auch Jesus wurde ja beschnitten, nicht wahr? Er war zwar gekommen, aber er hatte sein Heilswerk noch nicht vollbracht. Mit seinem Tod am Kreuz aber ist das, was die Beschneidung andeutete, eine Tatsache geworden. Welchen Sinn hätte es also, heute noch zu beschneiden, wo doch das Warten auf Christus und das Warten auf die Erlösung durch ihn seit fast 2000 Jahren ein Ende gefunden hat. Vielmehr blicken wir heute auf das Heilswerk Jesu Christi zurück. Wir hatten vorhin gelesen, was der Apostel Paulus im Kolosserbrief über Christus schreibt. Da heißt es nämlich: In ihm, also in Christus, seid ihr auch beschnitten. mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Indem Christus seinen Leib dahingegeben hat, abgelegt hat. Indem er sich zur Sünde machen ließ, indem er sich töten ließ, haben wir die Beschneidung empfangen. Der Tod Christi hat die Beschneidung mit Händen überflüssig gemacht. Und woran macht der Apostel Paulus fest, dass wir diese unsichtbare Beschneidung in Christus empfangen haben? Gleich im nächsten Vers. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Die Taufe verdeutlicht, dass der Mensch mit Christus gestorben, begraben und auferstanden ist. Die Taufe ist also an die Stelle der Beschneidung getreten. Wie die Beschneidung verkündigt auch die Taufe Christus und die Erlösung des Menschen durch Christus. Aber sie blickt nicht mehr voraus, sondern zurück. Und sie umfasst das Heilswerk Christi sehr viel klarer. Ebenso wie die Beschneidung ist auch die Taufe kein Zustandsbericht über den Menschen, sondern eine Verkündigung der Heilstatsachen. Sie ist sichtbare Verkündigung und Siegel auf dem Wort Gottes. Und daher ist sie auch, wie das Wort selbst, für alle gedacht. Und das meint nicht nur, dass alle Glieder des Volkes Gottes, alle Gemeindeglieder, unabhängig von ihrem Alter, getauft werden sollen, sondern auch, dass die Taufe öffentlich stattfindet. Die Taufe findet nicht als Privatveranstaltung im Wohnzimmer statt, sondern vor der Gemeinde. Die ganze Gemeinde soll sehen und erkennen und glauben, dass der alte Mensch mit Christus begraben und der neue Mensch gereinigt und freigesprochen durch das Blut Christi mit ihm auch auferstanden ist, zu einem neuen Leben im Bund Gottes. Alle empfangen also das Zeichen des Bundes. Aber stehen auch alle tatsächlich im Bund? Damit sind wir beim letzten Teil angelangt. Wie war denn hier die Situation? Denken wir nochmal zurück. Seit etlichen Jahren war Abraham ein Nachkomme verheißen worden. So, dann kam Ismael und Abraham glaubte, in diesem Ismael die Erfüllung der Verheißung zu sehen. So, nun erscheint ihm Gott, der Allmächtige. Er verkündet Abraham seinen Bund, verordnet die Beschneidung als Zeichen des Bundes und kündigt an, dass Abraham und Sarah auch einen Sohn haben werden. Und wir lesen, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Jetzt könnte man meinen, ja, Abraham lacht Gott hier aus. Nicht über dieses völlig unglaubwürdige Wort. Er lacht aus Unglauben. Wie soll denn ein fast 100-Jähriger und eine 90-Jährige, wie sollen die denn noch ein Kind haben? Aber ich glaube, das ist nicht der Grund. Abraham lacht doch vielmehr aus Erleichterung, oder? Denken wir an seine quälenden Zweifel, an seine unbeantworteten Fragen hinsichtlich des verheißenen Nachkommens, die mit den Jahren immer größer geworden war und die nun beantwortet wird. Gott wird ihm, dem fast 100-Jährigen, und Sarah 90-jährig, die, wie es in Römer 4 heißt, dem Fleisch nach faktisch tot sind, jetzt endlich und gerade jetzt einen Sohn schenken. Der Erbe der Verheißungen, er wird nicht durch menschliche Kraft, nicht durch menschlichen Willen, sondern durch ein Wunder in die Welt kommen. Das begreift Abraham und ist hoch erfreut und lacht. Aber zugleich begreift er auch, was das für seinen Erstgeborenen bedeutet. Was wird nun aus Ismael? Und die große Sorge können wir in seinen Worten hören. Ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Vor Gott leben. Nicht, das meint im Grunde das Gleiche wie im Vers 1, vor Gott wandeln. Nicht, also in Gottes Bund zu stehen. Das wünscht sich Abraham für Ismael. Aber Gott hat andere Pläne. Zunächst sagt er, wegen Ismael aber habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet, und dann kommen eine Reihe von Segnungen, werden uns aufgezählt. Gott segnet Ismael um Abrahams Willen, ja, weil Abraham ihn gebeten hat. Aber er macht klar, dass dies ein zeitlicher, ein irdischer Segen ist. Und dass für Ismael kein ewiges himmlisches Erbe bereit liegt. Meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten, den dir Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären soll. Indem der Bund ausdrücklich auf Isaak beschränkt wird, wird Ismael ausgeschlossen. Egal ob Sohn Abrahams oder nicht, egal ob beschnitten oder nicht, der Bund geht eigene Wege. Er verläuft durch die Generationen Abrahams und seiner Nachkommen, mal schmaler, mal breiter. Aber wie Paulus in Römer 11 an diesem Bild vom Ölbaum zeigt, viele, viele Zweige werden ausgebrochen. Und was uns jetzt nach außen wie Willkür erscheinen mag, hat doch in Wahrheit einen festen Grund. Wir haben gesehen, dass das Fundament des Bundes Christus ist. Und in Isaak, da wird doch dieser Christus vorgeschattet, oder? Nicht nur, weil er durch ein Wunder empfangen und geboren wird, sondern auch, weil er als einziger die Bundesverheißungen empfängt. Der Apostel Paulus macht das an einer anderen, auch sehr bekannten Stelle ausdrücklich klar, nämlich im Galaterbrief. Da schreibt er, nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen, als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen, welcher ist Christus. Isaak ist in unserem Text also nur deshalb Erbe, weil er ein Schatten hin auf Christus ist. Christus ist der eigentliche Erbe. Er ist im Grunde, womit wir die Frage über diesen letzten Kapitel der Predigt beantworten, er ist im Grunde der einzige Teilhaber des Bundes. Und wie kommen nun konkrete Menschen in den Bund? Nur indem sie Christus, dem Haupt, buchstäblich einverleibt werden. Indem sie also Glieder an seinem Leib sind. Und diese Einverleibung ist Gottes Werk. Das hat er verordnet vor aller Zeit durch seinen Ratschluss der Erwählung und Verwerfung. Und er verwirklicht diesen Ratschluss in der Zeit, indem er den Menschen das Heil in Christus durch sein Wort und mittels sichtbarer Zeichen verkündigen lässt und sie zum Glauben und Gehorsam führt. Nicht nur damals, auch heute. Auch hier. Es ist daher nicht unsere Aufgabe, über Gottes Ratschluss zu grübeln, sondern wir wollen auf das hören, was das Wort Gottes uns zuruft. Ich will dein Gott sein und der Gott deines Samens nach dir. Und der Apostel Petrus wiederholt das in etwas anderer Form in der sogenannten Pfingstpredigt, wo er sagt, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Das ist dann die Einschränkung. Was ist die Verheißung? Dass Jesus der Christus ist. Der Christus, den Gott für unsere Sünden ans Kreuz geliefert hat, damit wir durch seinen Tod und seine Auferstehung Erlösung und ewiges Leben, ja ewige Gemeinschaft mit Gott in seinem Bund haben dürfen. Mit einem Wort, damit Gott unser Gott wird. Dieser Verheißung wollen wir glauben. Und darum wollen wir auch die Mittel, die Gott gibt, um den Glauben zu wirken und zu stärken, ernsthaft gebrauchen. Das heißt sein Wort und auch seine Sakramente. Bedenken wir immer, dass wir keine Ansprüche zu stellen haben. Wir können das Heil nicht verdienen. Wir können nicht vor Gott treten und etwas einfordern, sondern in allem können wir uns nur auf seine Gnade in Jesus Christus berufen. Amen.